Waren ja beim letzten Mal ging es ja um die Möglichkeit, Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Und da gab es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, die gemeinsamen Ressourcen als exklusive Ressource zu schützen. Und eine Möglichkeit waren ja die mit dem Sperren, Lock und Unlock. Die andere Möglichkeit war ja mit den Monitoren und die dritte, über die wir gesprochen haben, waren ja Semaphore. Das heißt also ähnlich wie so ein Ampelmast, der entweder den Eingang erlaubt in den gemeinsamen oder den kritischen Bereich oder der entsprechend den Prozess warten setzt und wenn dann der gerade belegende Prozess rausgeht aus dem kritischen Bereich, dann wird der wieder aktiv gesetzt. Ich hatte das Erzeuger-Verbraucher-Problem gezeigt. Das andere letzte Philosophenproblem, das passt ganz gut zur Mittagszeit. Und da geht es halt konkret darum, dass ich hier um einen runden Tisch die fünf Philosophen habe und die essen also hier Reis und nehmen dazu Stäbchen her. Und da ist es jetzt so, dass für das Essen natürlich funktioniert das nicht mit einem Stäbchen, sondern er braucht immer zwei. Und dementsprechend gibt es dann auch Phasen, nämlich, dass ein Philosoph eine gewisse Phase denkt und dann, wenn er genug gedacht hat, dann würde er wieder essen und anschließend würde er die Stäbchen wieder freigeben und würde entsprechend wieder in die Denkphase übergehen. Und jetzt gibt's hier so mal mit den Realisierungen mit zwei Semaphoren. Also mit zwei Varianten, und zwar jedes Stäbchen wird durch ein Semaphor geschützt. Und ich habe hier entsprechend natürlich die fünf Semaphore für jedes Stäbchen. Und die werden also durchnummeriert, Stab 0 bis 4. Und wenn man sich jetzt das Ganze hier anschaut, für jeden Philosophen haben wir das hier, nämlich denken, dann hier den einen Stab nehmen, und zwar das ist das linke, also hier links und dann rechts. Und jetzt so als Beispiel kann man natürlich sagen, das ist beispielsweise Stab 4 und Stab 0. Im anderen Fall wäre es halt entsprechend Stab 1 und Stab 2, je nachdem, bei welchem Philosophen ich da modelliere. Das Ganze ist so, das ist keine korrekte Lösung. Und zwar die Problematik, die ich hier mit meinen Stäbchen habe, wenn alle gleichzeitig auf das linke zugreifen, dann ist natürlich so, dass jeder ein Stäbchen hat. Und jeder wartet, dass irgendwann das rechte Stäbchen frei wird. Und ich renne also hier in eine Verklemmung rein, die den einzelnen Philosophen keine Möglichkeit mehr gibt, fortzusetzen. Das heißt, die würden hier verhungern, bevor sie wieder in die Denkphase kommen. Und deshalb gibt es hier die zweite Variante, die zusätzlich ein weiteres Semaphor hat, nämlich dieser Semaphor-Tisch, und das mit 4 initialisiert ist. Und das bedeutet, dass maximal, sagt man, also es können nicht 5 gleichzeitig aktiv werden, um Stäbchen zu nehmen, sondern maximal 4. Und da habe ich jetzt die Situation, dass hier genau dasselbe wieder ist, nur packe ich hier dieses Tisch.p und Tisch.v davor. Und wenn also hier 4 durch sind, wenn der 5. auf ein Stäbchen hinlangen will, dann darf der das nicht mehr. Und dann bedeutet das, wenn ich also hier mit den 4, habe ich immer einen, der essen kann. Es kann sein, dass die anderen 3 warten müssen. Es ist nicht so, dass wir hier das Ganze so geregelt haben, dass hier 4 gleichzeitig essen, das geht gar nicht, weil mit den Stäbchen passt es nicht zusammen, sondern es bedeutet nur mit den Vieren, dass ich wenigstens einen habe, der essen kann. Und das reicht mir schon, weil nämlich der eine dann wieder irgendwann das Stäbchen freigibt und dementsprechend kommt einer von den Wartenden, die hier drin sind, entsprechend kann der dann sein zweites Stäbchen hier verwenden und kann dann entsprechend auch aus der Schüssel halt essen. Und man sieht also hier schon mit den Stäbchen beziehungsweise mit den Semaphoren. Es gibt einmal, dass ich natürlich die P- und die P-Operationen nicht beliebig vertauschen kann, weil zum Beispiel hier dieses P mit Tisch darf ich nicht darunter ziehen, sondern muss ich hier oben haben. Und andererseits haben wir das auch beim Erzeugerverbraucher auch gesehen, dass wir dann die Problematik haben, beispielsweise wenn der Puffer voll ist, dass der Erzeuger den Puffer belegt, aber nichts reinschreiben kann, oder der Verbraucher den Puffer belegt, aber es ist nichts drin, er kann nichts rausnehmen und dementsprechend wartet er, bis irgendwann was drin ist. Das heißt also, mit den Semaphoren muss man sich schon genau anschauen, was hier für Situationen auftreten können. Und dementsprechend kann man dann Semaphore einrichten. Also das war nur mal das eine Beispiel mit den speisenden Philosophen, das da oft verwendet wird. Als letztes ein kurzes Beispiel mit den Java Threads. Da ist es so, das hatte ich ja schon mal angesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, mit Java auch das Verhalten zu bekommen, wie beispielsweise bei Monitore oder mit Semaphore, wo man also bestimmte Sachen sperrt. Und die eine Möglichkeit ist hier, Objekte in Objekten synchronized Methoden zu definieren. Und das heißt also hier, Sie würden hier entsprechend eine Methode, die Sie so exklusiv nutzbar machen wollen, die würden Sie hier mit synchronized bezeichnen. Und das heißt aber auch hier, dass in diese Methode exklusiv immer nur ein Java-Thread reinkommt. Und ein Beispiel hier, ups, das wollte ich jetzt nicht, einfach mal, was Sie ja aus verschiedenen Ämtern kennen oder auch beispielsweise bei Geschäften. Man muss eine Nummer ziehen und dann je nach Nummer kommt man dann dran. Und hier ist so, dass man die Situation hier hat, ich habe hier dieses Nummernziehen und dieses Next Number, das ist jetzt etwas, wo nur ein Thread hinein kann und entsprechend eine neue Nummer ziehen kann. Also hier nur ein Thread. Und wenn der Thread draußen ist hier, wenn er die Nummer gezogen hat, dann entsprechend kann der nächste Thread hier reinkommen. Dann schauen wir uns einfach mal so die Kunden an. Wir erzeugen jetzt einfach mal eine Menge von Kunden. Und hier sieht man schon, hier machen wir nicht die Implementierung von der Schnittstelle, sondern hier machen wir Subclassing. Das heißt also, wir generieren unsere Threads als Unterklasse, als Subclass von Thread. Dann ist so die Erzeugung von den Customern passiert hier. Und hier ist es so, dass man da so die Zuordnung, also hier Zuordnung zum Nummer ziehen. Also hier, das macht man also hier konkret dadurch, weil ich habe ja hier private take number und dann übergebe ich das als Parameter und da mache ich also die Zuordnung. Dann ist so, dass jeder Thread wird er gestartet mit Start und da wird ja an sich dann die Run-Methode ausgeführt. Hier ist so, ich habe hier noch so ein Sleep und zwar ist es, bedeutet das an sich einfach, ich erzeuge einen Kunden und den Kunden, den lege ich jetzt mal mit der Random-Nummer oder mit Random-Zahl schlafen. Das heißt, es ist nicht so, dass jeder Kunde, wenn er generiert wird, automatisch sofort zu der Nummermaschine hinläuft, sondern das Hinlaufen passiert natürlich jetzt halt abhängig von unserer Zufallszahl. Und es kann natürlich sein, dass die alle schön sequenziell hingehen, je nachdem, was ich für eine Zufallszahl generiert habe. Kann aber natürlich passieren, dass versuchen, welche gleichzeitig dahin zu gehen. Und wenn sie gleichzeitig hingehen, dann sequenzialisiere ich natürlich das Ganze über das Synchronized. Und wenn man hier jetzt noch den Schritt weitergeht, jetzt nehmen wir eine Bäckerei, wir können ja irgendwas ganz anderes hernehmen, aber nehmen wir mal so die Bäckerei. Hier erzeuge ich die neue Klasse, also hier erzeugen der Klasse zum Nummer ziehen und dann erzeuge ich mal hier meine Kunden. Das ist der Start. Mit dem Start wird dann entsprechend auch die Run-Methode für jeden Customer ausgeführt. Also hier habe ich das Erzeugen der Threads, also der Threads für die Kunden. Und insofern ist so, auf diese Art und Weise synchronisieren sich dann natürlich die entsprechenden Threads. Es darf immer nur einer in diese Synchronized-Methode halt rein, die hier oben definiert ist. Das ist also hier, da darf immer nur ein Thread rein. Wenn der raus ist, kommt der nächste an sich dran. Die so viel dazu jetzt als Beispiel mit dem Synchronized. Ups. Dann habe ich ja hier noch den Java Monitor. Und das ist im Grunde genommen nur ein Java-Objekt, das synchronisierte Methoden enthält. Und da ist es jetzt so, dass natürlich immer nur ein Thread zu einem Zeitpunkt in der synchronisierten Methode drin ist. Und für die anderen ist er gesperrt, für die anderen Threads ist er gesperrt. Da ist es auch so, dass implizit natürlich auch die anderen synchronisierten Methoden aus dem Java-Objekt gesperrt sind. Das heißt also, wenn eine Synchronized-Methode gesperrt ist, sind auch die anderen gesperrt. Was dagegen nicht gesperrt ist, wenn dieses Objekt noch andere Unsynchronized-Methoden enthält, die können natürlich parallel betreten werden. Also es ist nicht so, dass sie damit automatisch auch die anderen Methoden sperren, sondern wenn da noch andere unsynchronized Methoden existieren, da kann natürlich auch ein Thread entsprechend rein und kann auch Modifikationen machen. Und da muss man sich natürlich dann überlegen, wie das aussieht bezüglich der Daten, die durch in dem Objekt modifiziert oder verändert werden. Und da muss man natürlich schon schauen, wenn ich unsynchronized Methoden habe, dass nicht diese unsynchronized Methoden Daten verändern, die man unter Umständen, wo man sich vorgestellt hat, dass die über diese synchronized Methoden modifiziert werden. Und dass man nicht da so ein Eigentor sich schießt mit den unsynchronisierten Methoden. Und ansonsten, das ist relativ trivial, wie Sie das in Java halt nutzen können und einsetzen können von der Programmierung her. Das heißt in dem Sinne, da geht es dann nicht mehr darum zu überlegen, wann setze ich das P, wann setze ich das V, habe ich zu jedem P das zugehörige V, sondern das ist alles gebündelt in diesen synchronisierten Methoden da drin und macht natürlich die Handhabung für den Programmierer entsprechend einfacher. Das Letzte in dem Zusammenhang hat man ja schon auch angesprochen mit den Verklemmungen. Wir haben ja auch schon gesagt, was Verklemmungen sind. Das heißt, beispielsweise hatten wir die Situation bei den Philosophen. Jeder nimmt ein Stäbchen und wartet darauf, dass er das andere Stäbchen nehmen kann, um essen zu können. Und wir hatten die Situation, wenn alle fünf jeder das linke Stäbchen nimmt, dann kann jeder das linke nehmen, aber er hat keine Möglichkeit mehr, das rechte zu nehmen. Und das ist genau die Situation, dass sie hier eine Verklemmung haben. Das heißt, sie haben keinen Fortschritt und die Prozesse warten wechselseitig auf das Eintreten einer Bedingung, damit sie fortschreiten können. Es gibt auch das in der Realität, also nicht nur in der IT-Branche, sondern auch, wenn Sie an USA, an die Four-Way-Stops denken. Das heißt, also an die, wo Sie nicht derzeit eine Vorfahrtsstraße haben und die an die, also hier, wenn Sie so diese Kreuzungen da haben, dann haben Sie auch die Situation bei den Four-Way-Stops. Alle vier müssen stoppen. Also alle Fahrzeuge, die da jetzt hinfahren, die müssen natürlich stoppen. Und dann muss man irgendeinen Modus finden, dass sich das Ganze auflöst. Und wenn es keinen Modus gibt, dann würde das bedeuten, jeder wartet. Und sie hätten keinen Fortschritt. Und es gibt auch offiziell ist so die Regelung, der als Erster da hingekommen ist zur Kreuzung, der dürfte dann als Erster fahren. Aber was man typischerweise natürlich auch immer macht, man versucht dann über Blickkontakt rauszufinden, wer würde als Erster fahren und würde damit diese Verklemmung auflösen. Und wenn man jetzt mal so anschaut, als was so für Bedingungen erfüllt sein müssen, damit im IT-Bereich eine Verklemmung auftreten kann. Und das sind jetzt Bedingungen, die notwendig und hinreichend sind. Die eine hat man schon gesagt, die muss natürlich exklusiv nutzbar sein. Also ich kann nicht so eine Situation haben, dass mehrere Prozesse oder Threads die Ressource gleichzeitig nutzen können, sondern ist immer exklusiv nutzbar. Das andere, sie kann nicht entzogen werden. Und zum Beispiel Entzug Drucker während Druckauftrag. Das ist natürlich etwas, was man ja nicht machen würde, sondern man würde nicht jetzt eine halbe Seite drucken und dann sagt man so, und jetzt kommt der andere Prozess dran und danach darfst du die andere restliche halbe Seite weiter drucken. Also das ist etwas auch, was man nicht mehr entziehen kann. Und das dritte ist so, die zugeteilten Ressourcen auch dann, oder Prozesse belegen zugeteilte Ressourcen auch dann, wenn sie auf die Zuteilung weiterer Ressourcen warten. Und das heißt, sie fordern Ressourcen an, belegen sie und geben sie nicht zurück. Also hier keine Rückgabe, während des Wartens, sondern die behalten die Ressourcen, die sie schon haben. Und das Letzte ist dann so, dass sie hier so eine zyklische Kette bekommen, wobei die zyklische Kette kann sein, dass sich zwei Prozesse gegenseitig aufeinander warten, aber das kann natürlich eine sehr viel komplexere Kette sein. Der A wartet auf den C, der C wartet auf den D, der D auf den E und dann der wartet dann wieder auf den A. Das heißt, ich kann natürlich eine relativ lange Kette haben, wo sie unter Umständen so einen Zyklus haben. Und das sind die vier Bedingungen, die erfüllt sein müssen für Ressourcen bzw. für Prozesse, damit Verklemmungen auftreten können. Und man kann sich hier diesen Graph hier anschauen, diesen Belegungsanforderungsgraphen. Und den kann man sich aufbauen, wenn beispielsweise so eine Situation eintritt. Man hat hier als Knoten die Prozesse und die Ressourcen. Kanten spiegeln entweder Belegungen wider oder Anforderungen wider. Und wenn man das Beispiel hier mal kurz anschaut, dann sieht man hier, der Prozess P1 fordert die Ressource R1 an, bekommt sie aber nicht, weil nämlich der Prozess P2 die Ressource schon belegt hat. Der Prozess P2 möchte aber die Ressource 2 haben, fordert sie, kriegt es aber nicht, weil der P1 sie belegt hat und nicht freigibt. Zusätzlich fordert hier der P2 auch die Ressource R3, bekommt sie auch nicht, weil der P3 sie hat und der belegt auch neben R3 auch R4. Das heißt, ich habe hier so einen Graphen, wo immer die zwei Arten von Kanten existieren, belegen, fordern, zwei Arten von Knoten, nämlich entweder Prozesse oder Ressourcen. Und ich kann das Ganze jetzt nicht nur mit Prozessen machen, sondern für Threads funktioniert das genauso, dieser Graph. Und auf dem sieht man hier schon, da habe ich einen Zyklus. Und weil P1 und P2 gegenseitig aufeinander warten. Und die Frage ist natürlich jetzt, was macht man da jetzt? Wie handhabt man Verklemmungen im System? Und da gibt es jetzt so vier verschiedene Ansätze, die wir hier kurz mal durchgehen. Die eine Möglichkeit ist, man ignoriert die Existenz. Man sagt sich, ich mache Vogel-Strauß-Politik, ich nehme an, es passiert nichts und in dem Sinne ist so, man hofft, dass beim Ablauf nichts passiert, was zu einer Verklemmung führt. Ein Beispiel dafür ist so die Prozesstabelle. In der Prozesstabelle werden die Prozesse entsprechend aufgelistet, die existieren. Und jetzt kann es natürlich sein, dass hier die Tabelle überläuft, weil sie keine neuen Prozesse mehr generieren können. Also beispielsweise gibt es einen Prozess, der macht einen Fork und möchte einen neuen Prozess generieren, also so einen Kindprozess, und bekommt aber dann jetzt vom Betriebssystem, kann der neue Kindprozess nicht generiert werden, weil diese Prozesstabelle ist voll. Auf der anderen Seite, der Vaterprozess macht nicht weiter, weil er nämlich keine Rückkopplung bekommt, dass der Kindprozess generiert ist. Die anderen Prozesse warten unter Umständen auf auch irgendwas, was vielleicht auch dieser Vaterprozess ermöglichen würde, indem er bestimmte Ressourcen freigibt. Und jetzt warten alle. Und es passiert nichts mehr. Und das wäre dann vielleicht sowas, was man typischerweise vielleicht aus der Windows-Zeit noch kennt früher, System ist busy. Und an sich tut sich gar nichts mehr. Also es gibt keinen Fortschritt. Sie warten 5 Minuten, 10 Minuten, halbe Stunde, Stunde, es tut sich nichts. Und Sie können das Ganze nur auflösen, also hier manuell die Auflösung durch SysAdmin, also durch einen SysAdmin-Administrator. Und eine Möglichkeit ist, dass man möglicherweise hergeht und sagt, man killt einige Prozesse und hofft, dass sich damit das Ganze erledigt. Im schlimmsten Fall kann es Ihnen passieren, dass Sie das gesamte Betriebssystem neu starten müssen und dann natürlich auch die Prozesse, die damit verbunden sind. Diese Ignorierung ist, was Sie relativ häufig finden, in den meisten Fällen. Man nimmt an, ich mache die Prozesstabelle einfach groß genug, dass die Wahrscheinlichkeit äußerst selten ist, dass es auftritt. Also das machen Sie relativ häufig. Eine andere Möglichkeit ist die Erkennung. Und die Erkennung passiert dann, wenn so ein Indiz auftritt, dass beispielsweise ein Prozess keinen Fortschritt mehr macht. Und man kann in einer gewissen Zeit feststellen, der Prozess, der wartet immer noch auf die angeforderte Ressource und bekommt sie immer noch nicht. Und dann kann man entweder manuell dann entscheiden, und manuell wird man dann natürlich jetzt nicht sagen, naja, ich versuche jetzt den Prozess zu killen, der wartet, sondern man versucht hier herauszufinden, ob was man am günstigsten machen kann. Und jetzt versucht man mal so zu erkennen, ist überhaupt eine Verklemmung. Weil es kann sein, dass ein Prozess einfach nur längere Zeit warten muss, weil der oder die Prozesse, die die Ressourcen haben, relativ langsam rechnen oder viel an Rechenzeit benötigen. Und da gibt es zwei Varianten, das zu erkennen. Das eine, ich baue mir so einen Belegungsanforderungsgraph auf und versuche herauszufinden, ob da Zyklen drin sind. Wenn keine Zyklen drin sind, habe ich keine Verklemmung. Oder ich mache das hier auf diese Art und Weise. Und zwar so, ich prüfe, ob es eine Reihenfolge gibt, dass die Prozesse ausgeführt werden können. Ich nehme zunächst die aktuellen Prozesse, also alle Prozesse, das sind die aktuellen Prozesse, die ich momentan habe. Dann nehme ich mal ein P und schaue nach, ob die zusätzlichen Anforderungen im aktuellen Zustand erfüllbar sind. Das funktioniert ganz gut bei Batch-Prozessen, wo die Anforderungen vielleicht vorab bekannt sind. Schwierig bei interaktiven Prozessen. Da muss man sich natürlich überlegen, woher kennt man den zusätzlichen Ressourcenbedarf? Der ist bei interaktiven Prozessen natürlich nicht gegeben, da weiß ich es nicht. Das hängt ja auch etwas davon ab, wie möglicherweise der Nutzer welche Parameter oder welche Daten der da eingibt. Und deshalb sieht man schon, da ist eine Schwierigkeit. Aber jetzt nehmen wir mal an, die zusätzlichen Anforderungen wissen wir. Falls die befriedigt werden können, dann geht man davon aus, dass er die Ressourcen irgendwann wieder freigibt. Und dann entfernt man P aus dieser großen Prozessmenge und macht hier weiter. Und am Schluss schaut man sich an, ob es Prozesse gibt oder keine mehr gibt in der Groß P. Wenn keine mehr drin sind, habe ich keine Verklemmung. Wenn P nicht leer ist, dann weiß ich, ich habe eine Verklemmung. Und jetzt geht es halt darum, hier genauso wieder einen manuellen Eingriff zu haben. Also hier manueller Eingriff. Und das kann dann der Systemadmin oder das kann dann beispielsweise halt der Nutzer, der die Berechtigung hat, entsprechend einen Prozess mit Kill zu beenden. Und dann werden automatisch die wieder Ressourcen frei. Und dann hofft man halt, dass man den richtigen erwischt hat. Das wäre jetzt mal so das Ganze mit Verklemmungserkennung. Eine Möglichkeit wäre auch, Verklemmungen zu verhindern. Und da gibt es dann auch eine Vermeidung. Und da kann man dann schauen, was so der feine Unterschied ist. Verhindern ist so, dass man hier vorab Regeln definiert. Also hier vorab Regeln definiert. Und eine Möglichkeit ist folgendermaßen, dass man hier, also hier vorab Regeln definieren. Und eine Möglichkeit ist, dass die Ressourcen immer nur in der bestimmten Reihenfolge zugeordnet werden. Das heißt, dass am Anfang werden die Ressourcen R1 zugeteilt und die kann man ja beispielsweise hergehen und als, dass man hier eine Ressourcentyp-Hierarchie aufbaut und nicht jetzt von den einzelnen Ressourcen, sondern dass man so Typ-Hierarchie aufbaut. Ressourcen R1, dann R2 und so weiter, also am Schluss dann RM. Das heißt also, die Zuteilung geht immer gemäß dieser Ordnung. Und das würde natürlich bedeuten, wenn ein Prozess jetzt hier Ressourcen von dem Typ R2 bekommen hat, dann kann er nicht mehr nachfordern für Ressourcen aus R1, sondern er kann nur mehr fordern für R3 und so weiter. Also in dem Augenblick, wo ich also RI habe, kann ich nicht mehr mit RI-1 oder RI-2 oder RI-3 fordern, sondern ich kann nur mehr Ressourcen RJ fordern, wo das J größer als das I ist. Und auf diese Weise bekomme ich kein Problem mehr für die Verklemmungen. Die Problematik ist natürlich jetzt zu überlegen, wie lege ich die Reihenfolge fest? Also hier, welche Reihenfolge? Weil man muss sich ja jetzt halt hier überlegen, die Ressourcen, die ganz vorne stehen in der Reihenfolge, die werden ja typischerweise relativ lange belegt und nicht freigegeben. Die Ressourcen, die hier ziemlich am Ende stehen, die werden am Schluss belegt und werden ja dann nach dem Ende des Prozesses wieder freigegeben. Und da hat man natürlich so die Daumenregel oder die Überlegung ist, wichtige Ressourcen sollten nicht zu lange belegt werden. Und dagegen die unwichtigen Prozesse, die unwichtigen Ressourcen können längere Zeit belegt werden. Und das bedeutet natürlich, dass man hier in dem vorderen Teil wären eher die unwichtigen Ressourcen, im hinteren Teil werden eher die wichtigen Ressourcen. Das heißt also hier, wenn man sagt, RJ vor oder nach RI, dann würde man sagen, Unwichtige zuerst, also hier Unwichtige zuerst und Wichtige später. Das ist dann immer so die Frage, ob man so eine Reihenfolge definieren kann. Und mit dem Rechnerkern haben Sie da jetzt kein Problem, weil ein Rechnerkern können oder die CPU, die können Sie entziehen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, na, da habe ich jetzt Probleme, die CPU ist ja sehr wichtig, aber die ist so, dass da ja keine Verklemmung auftreten kann, weil nämlich die CPU können Sie entziehen. Sie können einen Prozess können Sie unterbrechen und dann zum späteren Zeitpunkt wieder fortsetzen. Also es ist nicht so, es geht hier nicht um die Ressource, beispielsweise CPU. Es gibt andere Möglichkeiten der Verhinderung. Ich könnte natürlich alle benötigten Ressourcen gleich zuteilen, am Anfang. Weitere Möglichkeit ist zwangsweiser Entzug aller belegten Ressourcen, falls die Ressource nicht erfüllt wird. Und wenn man mit realen Ressourcen arbeitet, ist es teilweise schwierig, ist es zum Teil nicht möglich. Dagegen aber, wo das natürlich funktioniert, also hier möglich, mittels Virtualisierung. Und denken Sie daran, dass Sie beispielsweise, wenn man die Betriebssystemarchitekturen mal uns überlegt haben, dann haben wir auch von diesen virtuellen Maschinen gesprochen. Und wir haben uns auch überlegt, dass beispielsweise ich habe so eine Art Kernbetriebssystem und darauf habe ich eine ganze Menge von Host-Betriebssystemen, die da ablaufen. Dass ich beispielsweise sage, auf der untersten Ebene läuft mein Linux, dann habe ich meine virtuelle Maschine VM und da drauf läuft dann Windows, da läuft macOS, da läuft von Windows vielleicht Windows 7 und Windows XP parallel. Und jetzt ist es natürlich so, diese Betriebssysteme, da nutzt ja jeder Ressourcen. Und diese Ressourcen sind für diese Betriebssysteme teilweise exklusive Ressourcen. Das heißt, sie haben natürlich die Meinung, sie haben exklusiv dieses Betriebsmittel für sich alleine. Und das geht natürlich nicht. Das heißt, von der virtuellen Maschine werden die Ressourcen virtualisiert und die können dann natürlich entzogen werden, weil im Grunde genommen wird nicht das physikalische Betriebsmittel entzogen, also wird nicht dem Betriebsmittel oder dem Prozess das Betriebsmittel entzogen, sondern der hat das Gefühl, er hat es immer noch, aber er hat nur das virtuelle Betriebsmittel, also die virtuelle Ressource, die reale hat er gar nicht mehr. Und diese Virtualisierung muss natürlich dann von der VM erledigt werden, dass man das auch entsprechend real machen kann. Das Letzte, was Sie ja häufig finden, ist mit diesem Spooler-Prozess. Und das ist ja genau das, was Sie beispielsweise mit den Druckaufträgen machen. Sie haben also hier, wenn Sie das anschauen, Sie haben hier den Spooler. Und der Spooler sitzt vor der Ressource. Also hier beispielsweise dem Drucker. Und der greift auf die Ressource zu und interagiert mit der. Und dann habe ich eine ganze Menge von Prozessen, die alle mit dieser Ressource was machen wollen. Die kommen aber nicht hin an die Ressource, sondern die sind hier in einer Warteschlange drin, da warten sie und der Spooler, der hat nur exklusiven Zugriff auf die Ressource. Das heißt also, hier schalte ich meinen Spooler davor, damit habe ich kein Problem, dass ich hier eine Verklemmung bekommen kann, weil die kommen sowieso nicht hin. Und auf diese Weise kann ich also hier durch diese Indirektion kann ich also hier Verklemmungen vermeiden. Dass hier beispielsweise einer mit dem Drucker anfängt und der Drucker benötigt Daten aus irgendwelchen Speicherquellen und die Speicherquellen sind nicht vorhanden, ist insofern kein Problem, weil der Spooler natürlich hier die Druckaufträge immer als Gänze durchführt. Das ist jetzt mal hier die Verhinderung. Und das Letzte ist die Vermeidung. Und jetzt gibt's hier einen leichten Unterschied von Vermeidung und Verhinderung. Vermeidung ist so, dass sie passiert während des Betriebs. Also hier während des Betriebs und die Verhinderung, die ist während der Softwareentwicklung, findet die statt. Also hier Verhinderung während Softwareentwicklung. Das heißt, also da legen Sie die Reihenfolge fest, da legen Sie fest, ob es einen Spooler-Prozess gibt, da legen Sie fest, ob unter Umständen die Virtualisierung stattfindet. Aber wir können uns jetzt mal so die Vermeidung nochmal anschauen. Das geht zurück auf den Bankiers-Algorithmus von Dijkstra. Und die Zielsetzung ist hier, dass wenn eine Anforderung kommt für Ressourcen, dass man überprüft, ob man diese Anforderung erfüllen kann und dann aber auch den Worst Case, dass ein Prozess alle Anforderungen macht, auch noch erfüllen kann. Und das können wir uns einfach mal an einem Beispiel anschauen, dann sollte das Ganze deutlicher werden. Nehmen wir mal an, wir sind bei der Bank und wir vergeben Kredite und der Bankier hat einen bestimmten festen Geldbetrag, den er hat und den er verleihen kann. Alle Kunden sind dem Bankier bekannt, das heißt, es gibt keine unbekannten Kunden und jeder von den Kunden hat einen maximalen Kreditrahmen. Das heißt, es ist nicht so, dass jemand aufstocken kann, sondern mehr kriegt er nicht. Er kann eher nur weniger kriegen. Und aber das Problem ist so, der Bankier hat weniger Geld als die Summe aller Kreditrahmen, wenn ich die Kunden alle betrachte. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist so, die Kunden können jederzeit Geld nachfordern, solange sie noch unter ihrem maximalen Kreditrahmen kommen oder sind. Trivial, ich könnte natürlich hergehen und sagen, ich bilde eine Sequenz, also hier sequentielle Kreditvergabe. Also das Einfachste wäre so, der erste Kunde kommt, dem gebe ich den Kredit und jetzt warte ich, bis der fertig ist und bis er den Kredit zurückbezahlt hat und danach kommt der zweite Kunde dran, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Das ist natürlich schlecht, weil Sie haben hier überhaupt keine Parallelität drin, sondern nur alles sequenziell. Schauen wir uns das Vorgehen an, die Aufgabe der Vergabe ist natürlich jetzt so, die man in dem Sinne durchführt, wie ich das vorher schon gesagt habe. Wenn ein Kunde einen neuen Kredit haben will, dann versuche ich hier so eine Kreditvergabefolge zu finden, dass ich alle potenziellen Kreditanfragen erfüllen kann. Dass es also hier eine Reihenfolge gibt, damit alle potenziellen Anfragen erfüllt werden kann. Das ist so die Idee. Und im ungünstigsten Fall ist so, dass alle bis zum maximalen Kreditrahmen fordern. Aber meine Annahme ist natürlich, dass alle Kredite irgendwann zurückbezahlt werden. Also es ist nicht so, dass die nie bezahlt werden, sondern irgendwann werden sie zurückbezahlt. Und das grobe Vorgehen ist jetzt folgendermaßen. Schauen wir uns einfach mal an. Falls also ein Kunde in dem Sinne im Prozess eine Anforderung hat, die aktuell erfüllbar ist, dann teilt man das einfach mal probeweise zu. Man teilt es noch nicht ganz zu. Und jetzt untersucht man den Zustand nach dieser probeweisen Vergabe, ob da eine Verklemmung vorliegt. Das heißt also, man schaut sich alle anderen Kunden an und schaut nach, wenn jetzt seit eine von den Kunden hergeht und die maximale Kreditanzahl fordert, gibt es einen Kunden, dessen Maximalanforderung erfüllt werden kann. Wenn diese erfüllt werden kann, dann ist es okay. Dann kann man also hier aus dieser probeweisen Zuteilung kann ich eine korrekte Zuteilung machen. Wenn ich keinen Prozess finde, der bei maximaler Anforderung erfüllt werden kann, dann ist es so, dass die probeweise Zuteilung wieder zurückgenommen wird und die Anforderungen werden nicht erfüllt und der Prozess muss warten, bis wieder genügend Geld vorhanden ist. Und das Ganze kann man sich einfach mal an dem Beispiel hier anschauen, das hier gegeben ist. Schauen wir die Situation an. Wir haben insgesamt Also hier zehn Einheiten in der Bank. Das sind die 10 Einheiten, die in der Bank vorhanden sind. Also da können Sie jetzt hergehen, beispielsweise jede Einheit sind 1.000 Euro, dann würde das heißen, die Bank hat 10.000 Euro. Dann haben wir hier die vier Kunden A, B, C, D. Das ist der Kredit, der aktuell vergeben ist. A hat 1.000 oder eine Einheit, B eine Einheit, C eine Einheit und D hat schon 4 Einheiten. Dann ist so, das ist der maximale Kreditrahmen, hier A 6, dann B 5, dann C 4 und D hat maximal 7. Jetzt kann man hier sagen, offen, was noch gefordert werden kann, der A kann noch 5 Einheiten fordern, weil er hat ja erst eine und 6 darf er fordern. Der kann 4 fordern, der kann 3 fordern und der kann auch entsprechend 3 fordern. Aber die Situation ist so, hier habe ich schon 7 vergeben. Das ist ja hier, die 7 habe ich schon vergeben. Das heißt, insgesamt habe ich nur 3 Einheiten zur Verfügung. Und jetzt schauen wir uns einfach mal den Kunden C an. Der fordert jetzt nochmal eine weitere Einheit. Der möchte nochmal 1.000 Euro haben. Das heißt, er möchte aufstocken von 1 auf 2. Also hier, der möchte hier plus 1 haben. Dann würde das bedeuten, er hat 2 Einheiten. Wir würden nur mehr 2 Einheiten besitzen. Und jetzt würde man die probeweise Zuteilung durchführen. Man kann hier feststellen, dass der C maximal noch 2 Einheiten anfordern kann. Damit hat man die Situation, dass auf jeden Fall C beendet werden kann. Und wenn C beendet wird, dann bedeutet das, der würde ja seine maximal, also seine 4, wenn er die alle angefordert hat, zurückgeben. Und dann kann er natürlich eine andere Reihenfolge finden mit den anderen Kunden. Das heißt also, hier kann man also hergehen und kann sagen, das Ganze führt nicht zu einer Verklemmung. Also es geht hier immer nur darum, ob ich eine Verklemmungsbedrohung habe oder eine echte Verklemmung. Hier habe ich nur eine Verklemmungsbedrohung, weil wenn der hier sagt, die 1.000 Euro reichen ihm, er braucht diese restlichen 5.000 nie, dann ist ja klar, dann fordert die ja nicht an. Und da kann es natürlich sehr wohl sein, dass ich zwar verklemmungsbedroht bin, aber im Grunde genommen in ihrem System tritt nie eine Verklemmung auf, weil nämlich diese Nachforderung gar nicht gemacht wird. Also hier kann man sagen, bei dem hier nicht verklemmungsbedroht. Also hier wir können ein anderes Beispiel nehmen, und zwar A möchte 2 Einheiten. Dann würde das heißen, ich habe hier, und nehmen wir eine andere Farbe her, dann würde das also hier diese 2 Einheiten, dann würde das heißen, er würde hier plus 2 haben. Dann heißt es natürlich, und zwar also anstelle jetzt von dem hier. Das heißt, wir haben diese 3 Einheiten noch. Und jetzt würde der diese 2 fordern. Dann hätte man natürlich die Situation, am Schluss hätte man also hier 9 vergeben, ich hätte nur mehr eine übrig. Und diese eine, hier würde man natürlich die 2 abziehen, da würde der ja jetzt nur diese, also 5 minus 2, Das heißt also hier, der würde entsprechend noch 3 nachfordern können. Und jetzt hat man aber die Situation, ich habe nur mehr eine. Und wenn, das kann ich nicht mehr erfüllen, nehme ich hier 3. Das kann ich nicht erfüllen, 4. Das kann ich nicht erfüllen, 3. Das kann ich nicht erfüllen, 3. Das heißt hier, das Ganze ist nicht möglich. Und da Verklemmung möglich. Und wichtig ist hier immer möglich. Das ist, ich habe noch keine Verklemmung in dem Sinne, aber es kann natürlich zu einer Verklemmung führen. Die Problematik, wenn man hier zurückgeht an dem ganzen Algorithmus, dann mal die Farbe da wieder, ist so, Algorithmus, also hier der Algorithmus, ist sehr zeitaufwendig. Ist Speicherplatz aufwendig, also hier Speicherplatz aufwendig. Und jetzt, wenn man sich das Beispiel hier auch anschaut, war das Ganze bezogen auf eine Ressource. Und wir haben ja gesagt, die Schwierigkeit ist ja so, dass Prozesse gegenseitig warten. Der eine möchte die Ressource, die der andere hat, und der andere wartet auf die eine Ressource, die der erste hat. Und das heißt also dieses Gegenseitige. Und das bedeutet natürlich, um den Algorithmus jetzt wirklich für solche komplexen Fälle zu nutzen zu können, muss man das Ganze erweitern auf verschiedene Ressourcen. Und das macht natürlich das Ganze ziemlich kompliziert und komplex. Also hier Erweiterung auf Menge von Ressourcen ist komplex. Deshalb ist das Ganze typischerweise halt ein Papiertiger. Das heißt, man setzt typischerweise jetzt in einem Betriebssystem nicht ein und aufgrund von der Komplexität. Aber man kann damit zeigen, dass man also hier Verklemmungen wirklich, also Deadlocks, vermeiden kann. Jetzt kann man kurz nochmal die Ansätze vergleichen, die wir hatten. Also die Vogel-Strauß-Politik lasse ich jetzt mal weg, weil klar, da mache ich ja nichts, sondern da hoffe ich das Beste und tue an sich nichts. Bei der Erkennung ist so periodischer Aufruf des Erkennungsalgorithmus. Wenn man also irgendwie feststellt, ein Prozess hat keinen Fortschritt über einen längeren Zeitraum, die Prozesserzeugung wird nicht verzögert, erleichtert interaktive Reaktion, aber ich habe natürlich Verlust durch Abbruch, wenn ich eine Verklemmung erkenne. Dann wird man natürlich einen Prozess oder einen Thread beenden. Verhinderung, feste Reihenfolge, keine Analyse zur Laufzeit, aber notwendig Überprüfung zur Übersetzungszeit, wo man nämlich feststellt, wie werden die Ressourcen belegt. Und das muss man möglicherweise machen zur Übersetzungszeit. Aber ich habe keine so inkrementelle Anfragen für Ressourcen rückwirkend, sondern immer nur in derselben Reihenfolge. Zuteilung aller Ressourcen auf einmal. Keine Präemptions notwendig, weil ich habe ja alles am Anfang. Das Ganze schwierig natürlich für interaktive Prozesse und ineffizient natürlich, weil dann ein Prozess alles kriegt am Anfang, egal ob er die wirklich braucht oder nicht. Es kann ja sein, ähnlich wie man das beispielsweise früher bei den Batch-Jobs hatte, sie geben so die Maximalanforderungen an, die sie benötigen, kann aber sein, dass sie nur einen Bruchteil davon benötigen. Und wenn sie alles zuteilen, heißt das, sie kriegen es alles, egal ob sie es brauchen oder nicht. Und damit haben sie natürlich einen ziemlichen hohen Verbrauch. Und der Bedarf muss natürlich auch bekannt sein. Bankiers-Algorithmus hier, die keine Präemption notwendig, also kein Entzug, aber maximaler, also der zukünftige Verbrauch muss bekannt sein und Prozesse sind längere Zeit blockiert, weil im Grunde genommen kann es sein, sie könnten es zuteilen, aber nachdem es eine verklemmungsgefährdend ist, ist so, dass man da das nicht zuteilt, sondern lieber wartet. Was man gerne macht, ist, wenn man es verhindern kann, beispielsweise da, wo ich es genannt habe mit dem Spooler-Prozess, das macht man natürlich. Bei manchen Sachen sagt man, ich mache einfach die Tabelle groß genug, wird schon nichts passieren. Oder man geht hier und macht so eine Erkennung, wenn dann wirklich mal längere Zeit nichts passiert und überlässt es dann dem Systemadministrator, einen Prozess auszuwählen. Und da gibt es ja dann so Prioritäten, die da eine Rolle spielen. So viel jetzt zu dem Teil hier. Und das sind dann so die Grundlagen von dem Ganzen. Und wir würden natürlich jetzt hier für die einzelnen Sachen, die jetzt hier kommen, würden wir uns darauf natürlich immer wieder beziehen. Verklemmungen können in ganz verschiedenen Teilbereichen hier natürlich eintreten. Nächster Prozess, Prozessorverwaltung, also CPU-Verwaltung. Prozess, was sind so die Fragestellungen? Prozess ist ja eine Verwaltungseinheit, die wir haben. Thread ist es im Grunde genommen natürlich auch. Und wir würden uns jetzt speziell mal Prozesse anschauen, weil wir ja gesagt haben, Threads laufen innerhalb von einem Prozess ab. Und ein Prozess kann mehrere Aktivitätsträger haben und innerhalb des Prozesses läuft er ab. Dagegen, ein Thread kann nicht ohne Prozess existieren. Er existiert immer mit einem Prozess. Was interessiert uns jetzt hier in dem Zusammenhang, nämlich wie wir so Prozesse verwalten, wie wir die entsprechenden CPUs oder Cores verwaltet, also hier Zuteilung an rechenbereite Prozesse. Da geht es darum, wie wählt man hier die entsprechenden Prozesse aus. Da gibt es Verfahren, wie beispielsweise mit dem Zeitscheibenverfahren oder auch mit Prioritäten. Und dann das Letzte ist Unterbrechungskonzept. Eintreten eines Ereignisses, also hier Eintreten eines Ereignisses. Und dann der Prozess wird unterbrochen. Und da geht's halt darum, welche Ereignisse gibt's da so? Beispielsweise natürlich ein Ausgabegerät meldet zurück, dass es fertig ist und dementsprechend kann dann hier die Fortsetzung stattfinden. Und jetzt kann man natürlich sagen, mit dem Unterbrechungskonzept war mehr Programm Betrieb möglich, also hier mehr Programmbetrieb möglich, also auch bei einem Core. Und Weil sonst, wenn sie das nicht haben, kein Unterbrechungskonzept, dann funktioniert das natürlich nicht mit dem Mehrprogrammbetrieb. Und wir schauen uns jetzt mal so die verschiedenen Aspekte an. Zunächst die Prozessverwaltung. Wir haben ja gesagt, wir brauchen jetzt hier etwas, um beispielsweise Prozesse zu beschreiben. Und Prozesse repräsentieren ja eine Instanzierung von einem Programm. Und ich kann natürlich ein ablauffähiges Programm haben. Ich kann mehrmals das Ganze instanzieren und habe dann mehrere Prozesse, die im System ablaufen. Ein Prozess hat Eingaben, hat Ausgaben und einen Zustand. Und jetzt kann man natürlich mal so einen Prozess charakterisieren. Das haben wir schon teilweise gemacht. Wir haben ja gesagt, es gibt hier Benutzerprozesse und es gibt hier Systemprozesse. Die Unterscheidung ist so, dass die Benutzerprozesse kommen vom Benutzer. Systemprozesse sind Prozesse aus dem Betriebssystem. Und bei den Systemprozessen kann ich dann oft noch unterscheiden, was die gerade für einen Modus haben. Sind sie in dem Benutzermodus mit weniger Rechten oder sind sie in dem Kernel Mode oder Systemmodus, wo sie also höhere Rechte haben? Die Benutzerprozesse oder jeder Prozess hat einen Prozessadressraum. Das heißt also hier ein Speicher, zum Beispiel einen virtuellen Speicheranteil, in dem die Teile verwaltet werden und wo wir dann beim Speichermanagement die Abbildung haben von dem virtuellen auf den physischen Speicher. Und dann habe ich noch spezielle Systemprozesse, die sogenannten Daemons, die am Anfang beim Booten gestartet werden und die ja realisieren Servicefunktionen. Also hier realisieren Servicefunktionen. Die meiste Zeit sind diese Systemprozesse wartend. Die warten, dass irgendwas passiert und aktiviert werden sie oft durch Ereignisse. Also hier aktiviert durch Ereignisse und dass eine bestimmte Situation eintritt, dass beispielsweise könnten Sie natürlich hergehen und sagen, also Sie haben so einen Systemprozess, der den Puffer für die Netzwerkkarte verarbeitet. Solange keine Nachrichten kommen, ist der Systemprozess schlafend. Wenn dann eine Nachricht kommt, die an den Rechner gerichtet ist, dann kann natürlich dieser Systemprozess aktiv werden und dann schauen, an welchem Prozess ist das Ganze gerichtet. Wenn man sich die Prozessverwaltung hier anschaut, die Dienste, die hier eine Rolle spielen, dann habe ich natürlich hier wann erzeuge ich Prozesse, wann terminiere ich Prozesse. Ich erzeuge bei der Initialisierung des Systems und da werden typischerweise natürlich diese ganzen Daemons erzeugt, Systemprozesse, die werden hier im Grunde genommen bei der Initialisierung generiert, erzeugt und die laufen dann im Hintergrund, also auch diese Serverprozesse. Dann kann natürlich hier ein Prozess einen anderen Prozess generieren, erzeugen. Zum Beispiel, wenn wir das später sehen, noch mit Fork kann ein neuer Prozess entstehen. Dann kann natürlich der Benutzer mit Doppelklick einen Prozess generieren. oder ich kann hier einfach einen Batchjob, das heißt, ich habe eine Datei, da stehen Prozesse drin und die werden einfach, ich habe sozusagen meine Shell und meine Shell liest einfach die Datei der Reihe nach durch und jedes Mal, wenn so eine Datei gelesen wird, in der ein Programmcode drin ist, wird dann ein neuer Prozess generiert. Also das sind so die Möglichkeiten von der Generierung. Dann habe ich die Möglichkeit, wie das Ganze beendet wird. Natürlich normale Beendigung. Der Prozess läuft durch bis zum Ende und verschwindet dann freiwillig. Ich kann eine vorzeitige Beendigung bei einem selbsterkannten Fehler. Und zwar, ja, man könnte sich das hier vorstellen, der Prozess erkennt den Fehler von der Programmierung. Beispielsweise haben Sie ja hier dieses Exception Handling. Und da kann es natürlich sein, dass bei dem Exception Handling festgestellt werden, der Programmierer hat festgestellt, es macht keinen Sinn, sondern er würde den automatisch sozusagen graceful beenden und damit die ganzen Ressourcen freigeben und entsprechend mit der Fehlermeldung aufhören. Es gibt auch dieses unfreiwillige Beenden. Beispielsweise, Sie laufen auf einen Nullpointer und haben aber keine Exception eingebaut für die Erkennung. Das heißt, also haben Sie nie erwartet, dass ein Nullpointer auftritt, was ja typischerweise bei der Programmierung überlegt man sich, na, ich habe ja das richtig programmiert, also tritt das ja gar nicht auf. Und dann würden Sie natürlich hier unfreiwillig, das Ganze kennen Sie in der Unix- und der Linux-Umgebung, ist so, dass Sie dann heute einen Core-Dump haben und der wird unfreiwillig. Und Terminierung durch anderen Prozess, Sie können natürlich den Task-Manager hernehmen, das ist auch ein Prozess, können einen Kill ausführen und damit beenden Sie den anderen Prozess. Also Kill, Prozess-ID und dann weg ist er. Und das aber auch unfreiwillig. Also der merkt es gar nicht. Dann hat man hier zwei wichtige Teile. Prozessauswahl, Prozessoranbindung. Ich habe hier das Scheduling. Scheduling heißt, wähle nächsten Prozess aus. Und das ist dann relevant, wenn ich also eine ganze Menge von Prozessen habe, die alle rechnen wollen. Und da wählt man halt im Grunde genommen mit dem Scheduling, wird einer ausgewählt. Dispatch bedeutet der Übergang von rechenwillig auf rechnend. Und zwar für den Prozess. Und Dispatch heißt, damit ein Prozess natürlich rechnen kann, müssen alle Register entsprechend geladen werden. Also im Grunde genommen kann man sagen, der Kontext des Prozesses muss geladen werden. Und zum Kontext gehören natürlich, wenn beispielsweise der Prozess vorher unterbrochen worden ist, dann gehört auch dazu, dass die Register wieder alle so besetzt sind, wie zum Zeitpunkt der Unterbrechung. Das heißt, er macht genau an der Stelle weiter, wie er vorher entsprechend unterbrochen worden ist. Es gehört auch dazu zum Kontext, dass beispielsweise die Information wieder bereitgestellt wird, wo die entsprechenden Daten im Arbeitsspeicher zu finden sind. Also hier die Zuordnung von der virtuellen Seite zu der physikalischen, also zur virtuellen Speicher, zum physikalischen Speicher. Dass hier entsprechend die Umgebung wieder so bereitgestellt wird, dass der Prozess, wenn er abläuft, genau seine Daten in seinem Adressraum findet. Und das ist auch das, was man hier mit dem Kontext Laden macht. Jeder Prozess hat seinen eigenen Kontext. Und das Dispatching lädt den Kontext. Wie wird der Kontext beschrieben? Das macht man in dem Prozess Kontrollblock. Und das ist die Beschreibung von dem Prozess. Und das macht man also hier mit dem Process Control Block. Deshalb also hier dieses PCB. Und was steht da typischerweise drin in dem Prozesskontrollblock? Natürlich ein eindeutiger Name. Sind die Nummern. Wenn Sie mit Linux kill und dann machen Sie die Nummer, die Sie hier drin haben, dann haben Sie den Namen des Benutzers, zu dem er gehört. Dann haben Sie den momentanen Zustand, der hier eine Rolle spielt. Ist er rechnend? Ist er rechenwillig, aber darf noch nicht rechnen? Oder wartet er auf eine Ausgabe? Oder wartet er auf ein Semaphor? Also hier, falls er wartend ist, wird man ganz konkret angeben, auf welches Ereignis hier gewartet wird. Und was Sie auch haben, die Ablaufpriorität des Prozesses, und die, kann man sagen, kann sich dynamisch ändern. Also hier kann sich dynamisch ändern. Und das macht man dann beispielsweise, um andere Prozesse, die vielleicht eine niedrigere Ablaufpriorität haben, sozusagen in der Hierarchie hochzuhieven, damit sie irgendwann mal drankommen. Weil sonst würden sie die Situation haben, dass die hochprioren Prozesse würden immer drankommen. Die Prozesse, die eine niedrigere Priorität haben, die würden nie drankommen, die warten immer ewig, bis sie dann drankommen würden. Und wenn sie Pech haben, kommen sie nie dran. Dann gibt es die Inhalte der programmierbaren Register. Was gehört darunter? Natürlich der Stackpointer. Also hier der Stackpointer. Das ist nicht so, dass Sie als Benutzer den programmieren, sondern den programmieren Sie natürlich implizit mit den Unterprogrammaufrufen. Wenn man, wie man später noch sehen wird, im Speicher, oder wurde ja auch in der Info 1, müsste das ja drangekommen sein, mit jedem Unterprogrammaufruf wird im Speicher wieder ein Block an Speicherzellen reserviert, nämlich diese Variablen, die in dem Block definiert werden, die werden in dem Stack und in dem Keller reserviert. Und da ist natürlich so, dass mit dem Unterprogrammaufruf wird automatisch immer dieser Stackpointer hochgeschraubt. Und wenn Sie wieder rauskommen aus dem Unterprogramm, wird er natürlich wieder zurückgestellt. Das heißt also, das pulsiert natürlich. Und das andere programmierbare Register, die Sie auch haben implizit, ist der Program Counter, also der Befehlszähler. Wenn Sie einen Jump machen, das heißt also im Grunde genommen, würden Sie in Ihrem Programm ein Go-To schreiben und geht zu diesem Programmteil, dann bedeutet es auch, dass Sie damit den Program Counter modifizieren und damit dieses Register. Also hier, das sind programmierbare Register, auf die Sie als Nutzer, Programmierer zugreifen können. Implizit, Sie würden zwar nicht aufs Register direkt zugreifen, aber implizit über Ihre Befehle. Dann gibt es Inhalte von Registern, die Sie für Speichermanagement haben. Anfangsadresse, die Länge. Und dann haben Sie auch sozusagen ein Programmstatuswort, Und in dem Programm Statuswort stehen jetzt so kleinere Informationen drin. Das war beispielsweise bei manchen Betriebssystemen war das Programm Statuswort nur 32 Bit. Bei manchen waren es 64 Bit. Also hier, wir reden von relativ kleiner Information. Was schreibt man da rein? Ablaufcode, zum Beispiel Ablaufcode, eigentlich Ablaufmodus sollte das heißen. Das heißt also hier, das sollte an sich Ablaufmodus heißen. Und das bedeutet, entweder ist man im User Mode oder man ist im Kernel Mode. Und ein Prozess, also normalerweise läuft ja der Prozess im User Mode, im Benutzer Mode ab. Aber es kann passieren, dass Ihr Prozess einen System Call macht, um beispielsweise Dienste des Betriebssystems in Anspruch zu nehmen, auf die im Nutzermodus kein Zugriff existiert. Dann gibt's ja diesen System Call, man geht also in das Betriebssystem Kern rein und dann würde man diesen Modus ändern und würde effektiv in den Kernel Mode umschwenken. Und dann würde für den Systemdienst, das würde immer noch offiziell unter Ihrem Prozess ablaufen, aber dann würde Ihr Prozess in dem Kernel Mode ablaufen. Und was man natürlich vermeiden will, ist, dass beispielsweise dann sowas stattfindet, was ja zum Teil bei Attacken stattfindet, dass Ihr Prozess in den Kernel Mode geht und dann würde man den Prozess so verändern, dass Ihr Prozess nur mehr in dem Kernel Mode abläuft und dann würde das heißen, man hat Zugriff auf Speicherabbildungstabellen, man hat Zugriff auf alle geschützten Teile. Und das ist genau so, dass man hier versucht, diesen Kernel Mode im Programm Statuswort oder den Modus hier speziell zu registrieren und dann würde man hier nur Sachen ausführen, beispielsweise im Betriebssystem Kern und danach würde wieder umschalten, der Prozess in den User Mode. Was auch drin sind diese Condition Codes. Und das Condition Codes sind Ergebnisse von Vergleichsoperationen auf Maschinenbefehl-Ebene. Man muss sich ja vorstellen, dass wenn ich jetzt keine Sperren oder irgendwas setze, dass nach jedem Maschinenbefehl kann der Prozess unterbrochen werden. Und jetzt gibt es natürlich Vergleichsoperationen auf der Maschinenebene, wo man sagt, also man vergleicht, ob beispielsweise der Inhalt in Speicherzelle A kleiner ist als der Inhalt in der Speicherzelle B oder ob A negativ ist. Und jetzt kommt die Unterbrechung. Und jetzt muss man natürlich schauen, wo ist das Ergebnis von dieser Vergleichsoperationen. Weil oft ist es dann so, dass dann ein Jump not negative kommt. Das heißt, man würde springen, wenn die letzte Vergleichsoperation als Ergebnis nicht negativ geliefert hat. Und jetzt ist so, dass man sich diese Condition Codes, die merkt man sich in dem Programm Statuswort. Und zwar einfach von dem letzten Vergleich. Steht einfach drin. Und dann kann man entsprechend die darauf aufbauenden Maschinenbefehle ausführen und kann dann sagen, okay, da war ein größer, da war ein nicht negativ, da war ein null. Also da gibt es hier eine ganze Anzahl, also das ist überschaubare, weil alle Condition Codes sind bezogen auf Zahlen. Und also mit nicht negativ, also ich mache keinen String-Vergleich oder sowas, sondern das sind immer so abgebildet dann auf entsprechende Zahlen, stecken in dem Programm Statuswort drin. Wenn mein Prozess unterbrochen wird, wird das Programm Statuswort, bleibt für den Prozess erhalten. Wenn der wieder geladen, wenn der wieder fortgesetzt wird, ist das Teil von dem Kontext und dann habe ich genau die Info, die da drin steht. Sie können sich das mal zum Prozess Statuswort anschauen unter Linux. Da gibt es das Schedule.tar und das Task Struct. Das ist eine ganze Latte an Informationen. Und da stehen auch noch eine ganze Menge weiterer an Informationen drin, wie beispielsweise Historie von einem Prozess, weitere Statistiken, die da drin sind. Also das ist relativ umfangreich. Das nächste, was hier auch relevant sind, das sind diese Prozesslisten, die jedes Betriebssystem verwaltet. Es gibt unterschiedliche Listen, und zwar vom Typ her diese Rechnendlisten, diese Rechenwilliglisten, also Ready Queues und Wartend. Und die Rechnendliste bedeutet, das ist, und zwar diese Box, das sind immer Prozesskontrollblöcke. Also hier, in diese Listen verweisen immer nur auf diese Prozesskontrollblöcke. Das sind genau die Prozesskontrollblöcke, beschreiben meinen Prozess und im Betriebssystem verweise ich einfach nur drauf, um festzustellen, welcher Prozess gemeint ist. Weil da steht die gesamte Information drin. Also ich muss hier nichts transferieren, muss hier nichts kopieren und so weiter, sondern das Einzige, was ich verändere, sind meine Zeiger, meine Pointer. Und wenn ich jetzt hier nur einen Core habe, habe ich natürlich immer nur einen Prozess hier. Multicore bedeutet also hier, Multicore bedeutet mehrere Einträge. Rechenwillig sind die, die rechnen möchten, aber noch nicht, aber derzeit warten. Dann habe ich einfach so die Liste, das ist ein Prozesskontrollblock und das, was hier dabei steht, zusätzlich nächster Prozesskontrollblock. Das heißt, ich gehe einfach hier durch, Prozess-ID, Registerzustand, Scheduling-Information, also Priorität, Adressraum-Information und so weiter, also dann auch Prozessprogramm-Statuswort und so weiter. Und dann habe ich diese Wartendliste. Und da gibt's möglicherweise separate Warteliste pro, ja, EA-Typ. Also man hat typischerweise nicht jetzt hat pro Gerät. Man kann sich das auch vorstellen, dass man pro Gerät so eine Warteliste hat, aber es gibt da oft so die Situationen, dass es pro Gerätetyp und wenn Sie mehrere Geräte von dem Typ haben. Man kann es natürlich auch implementieren, so dass man nur eine Liste hat, ist aber dann so, wenn dann eine Rückmeldung kommt, das Gerät ist frei, dann muss man natürlich da durchsuchen, wo ist der Prozess, der auf dieses Gerät wartet und versucht, ihn zu identifizieren und nimmt den dann aus der Liste raus. Wenn ich pro EA-Typ das verwalte, ist natürlich so das Listenmanagement erheblich einfacher. Die Datenstruktur ist verwaltet vom Betriebssystem. Also hier Datenstruktur. Und darunter verstehe ich jetzt die Listen und Prozesskontrollblock durch BS, durchs Betriebssystem verwaltet. Und zwar nicht im Benutzeradressraum. Das will man deshalb nicht, weil wenn das im Benutzeradressraum verwaltet wird, dann würde das ja bedeuten, dass der Benutzer Zugriff hat auf diese Information. Er könnte hergehen und könnte die Priorität verändern. Er könnte die Adressrauminfo verändern und damit auf andere Adressräume von anderen Prozessen zugreifen. Und das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass da natürlich nichts in dem Sinne passiert. Das Letzte, was wir uns hier noch anschauen können, das ist so das Zustandsmodell. Und die Zustände, die so ein Prozess einnehmen kann, das heißt, ich habe den Zustand rechenwillig, ich habe den Zustand rechnend, ich habe den Zustand wartend und dann habe ich noch den Zustand ausgelagert. Das heißt, der Prozess ist wartend, möglicherweise ist er auch rechenwillig, aber wird einfach auf die Festplatte ausgelagert und auf diese Weise wird Speicherplatz im Hauptspeicher frei. Und Sie kennen es, unter Windows gibt es halt die Swap-Datei und unter Linux gibt es halt das Vergleichbare. Und das ist eine Datei, die man normaler oder sollte man als Nutzer jetzt nicht löschen, um auf der Festplatte Speicher zu gewinnen, weil das ist genau für den Ablauf vom Betriebssystem natürlich notwendig. Und man hat hier die verschiedenen Übergänge. Add ist, wenn er erzeugt wird, wird er hinzugefügt. Assign, das ist der Kontextwechsel. Und das ist natürlich jetzt etwas, was der Dispatcher macht. Das heißt also hier Dispatcher. Das ist genau der, der das realisiert. Der EA, also der Scheduler, der würde hier eine Reihenfolge definieren. Dann habe ich natürlich hier Block. Das ist genau das, was eine Ein-Ausgabe-Aufruf oder Synchronisation. Also hier Semaphor könnte man wahrscheinlich bei einem Semaphor geblockt werden. Dann wartet er hier drin. Dann, wenn er wieder ready ist, das heißt, das Semaphor ist freigegeben, dann wird er wieder rechenwillig, wird wieder eingereiht in die Liste und entsprechend kann er dann wieder mit Dispatch geladen werden oder assign. Resign, das ist genau das, wenn beispielsweise ein Prozess eine bestimmte Zeitscheibe zum Rechnen bekommt. Wenn die Zeitscheibe erschöpft ist, dann würde das Betriebssystem automatisch dem Prozess die CPU entziehen und sagen, jetzt kommt ein anderer dran und reiten hinten wieder ein. Und dann gibt es halt noch Swap Out, Swap In. Das heißt wieder, dass ein Prozess wieder vorhanden ist im Arbeitsspeicher. Und das kennen Sie auch beispielsweise, wenn Sie am Laptop die Lichter beobachten. Sie haben einen Prozess lange Zeit nicht benutzt. Der ist in Ihrer Prozessliste Leiste drin. Sie klicken drauf, wollen den wieder aktiv machen. Und dann tut sich am Anfang lange Zeit nichts. Und Sie sehen aber, dass das rote Lichtchen von der Festplatte ständig flackert, weil nämlich der Prozess wieder geladen wird. Und sie gibt natürlich immer wieder Möglichkeit mit terminiert. Das heißt also terminiert. Das heißt also hier mit retire geht er natürlich daher. Aber Sie können natürlich auch mit kill aus anderen Zuständen können Sie natürlich mit Kill einen Prozess immer beenden und den Ablauf wirklich erzwingen. Gut, damit würde ich an der Stelle jetzt das Ganze beenden und wir würden beim nächsten Mal mit der Prozesserzeugung weitermachen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Start und dann sehen